Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, es ist schön, dass wir uns heute Abend noch einmal treffen können zu unserem einzigen Präsenzgottesdienst im November. Aber ich möchte heute nicht über Corona sprechen, sondern über ein besonderes Ereignis. Gestern war Reformationsfest. Erinnerung unter anderem daran, dass Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat, vor 3 Jahren groß gefeiert, da es damals 500 Jahre her war, heute weitgehend schon wieder vergessen. Dabei hat Luther selbst von einer Ecclesia Semper Reformanda gesprochen, das heißt einer Kirche, die immer neu reformiert werden muss. Reformation, das wollte er damit sagen, Reformation ist ein Dauerthema. Damals bezog Luther unter anderem Stellung gegen den in der Kirche blühenden Ablasshandel. Heute gäbe es auch eine Menge zu reformieren. Dabei denke ich etwa an die Demontage der Ehe und den Umgang mit der Bibel, dem Wort Gottes. Da habe ich doch vor einigen Tagen gelesen, dass der Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland, Clausen, den Koran als das dritte Testament nach dem Alten und Neuen Testament bezeichnet hat. Kein Vertreter der Kirchenleitung hat ihm bisher widersprochen. Die Reformation damals war eine Bibelbewegung. Luther kam durch das Bibelstudium zu seinen Erkenntnissen. Seine Grundthesen waren die 4 Soli, wir erinnern uns, sola gratia, allein aus Gnaden, sola fide, allein durch den Glauben, sola scriptura, allein die Schrift, solus Christus, allein Christus. Und über all dem das, was Johann Sebastian Bach unter jede seiner Kompositionen schrieb, soli Deo gloria, allein Gott die Ehre. Wir haben keinen besonderen Reformationsgottesdienst, aber ich denke, wir sollten nicht einfach darüber hinweggehen. Deshalb möchte ich heute Abend mit euch einen der für das Reformationsfest vorgeschlagenen Predigtexte bedenken, und zwar aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Da schreibt der Apostel: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Thema soll heute sein: Gottes Gerechtigkeit befreit zum Leben. Dazu ein erster Gedanke. Gottes Gerechtigkeit allein schafft Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so beginnt unser Text. Paulus drängt die Galater, an dieser Freiheit festzuhalten. Warum tut er das? Bei den Galatern macht sich die Ansicht breit, dass der Mensch zwar Christus braucht, um zu Gott zu kommen und selig zu werden, dass Christus allein aber nicht ausreicht, sondern dass auch noch die Beschneidung erforderlich ist. Das Gesetz also. Das Gesetz gilt für die Juden. Praktisch heißt das, manche meinen, man müsse erst Jude sein oder werden, bevor man Christ werden könne. Man braucht also, so meinen sie, die Gnade und das Gesetz. Die Galater denken wahrscheinlich, beides zusammen könne zumindest nicht schaden. Und so denken ja wohl auch viele Menschen im christlichen Bereich heute. Und dann addiert man eben manches zusammen, etwa Gnade und eigenes Tun, Christus und Maria, die Schrift und dieses oder jenes Dogma und so weiter. Zur Zeit der Reformation versuchte man auch, möglichst viel mitzunehmen. Man verehrte die Heiligen, man bezahlte Ablass sogar für bereits Verstorbene und. Zur Gnade in Christus wurde ein großes Und hinzugefügt. Klar, dass man dabei die Hauptsache aus den Augen verlor. Genau dieser Einstellung widerspricht Paulus ganz massiv und macht deutlich, dass Christus uns durch seinen stellvertretenden Kreuzestod von aller Sünde befreit hat. Und gerade deshalb ist ein solches Und nicht nötig, denn es würde ja letztlich auch wieder in die Abhängigkeit vom Gesetz führen und damit weg von der Freiheit. Schließlich muss doch die Hauptsache bleiben. Nach Luther ist die Freiheit, die uns Jesus Christus am Kreuz erworben hat, eine Freiheit, die uns Menschen verändert. Vielleicht hilft uns ein ganz weltliches Beispiel weiter, wenn wir ermessen wollen, wovon wir eigentlich befreit sind. Siegfried Kettling erzählt dieses Beispiel in seinem Buch »Wer bist du, Adam?« In der wilden Gebirgswelt des Kaukasus gab es im Mittelalter eine Reihe kriegerischer Stämme, die oft miteinander kämpften. Das ist zum Teil auch heute noch so. Der erfolgreichste dieser Stämme führte seine Erfolge auf seinen Anführer zurück, den sie Schemiel den Gerechten nannten. Dieser Mann stand grundsätzlich zu jedem Wort, das er sagte. Die Truppen des Stammes hatten einige Tage Ruhe im Zeltlager, doch dann geschah etwas ganz Unerhörtes. An einem Morgen fehlte einem der Offiziere ein Ring, einem anderen ein Becher, einem dritten eine wertvolle Kette. Schemiel ließ verkündigen, der Dieb werde, wenn man ihn erwische, mit der Bastonnade bestraft, einer damals üblichen brutalen Prügelstrafe, die man oft gar nicht oder nur als Krüppel überlebte. Als nach einigen Tagen wieder ein Diebstahl geschah, konnte der Dieb gefasst werden. Es war die Mutter des Anführers. Alle waren erschrocken, weil sie wussten, wie sehr Schemiel seine Mutter liebte. Und es gab lange Diskussionen, in denen immer wieder von Gnade vor Recht und von Liebe statt Gerechtigkeit die Rede war. Als am nächsten Morgen die Truppe angetreten war, wurde die Mutter Schemiels gefesselt aus ihrem Zelt gebracht. Und Schemiel sagte ruhig, der Täter ist gefasst, also wird die Strafe vollzogen. Als die Prügelknechte schon nach der Frau griffen, fügte er hinzu, aber vollzogen wird sie an mir. Schemiel, der Gerechte, den sie alle liebten, wurde brutal zusammengeschlagen und blutend weggetragen. Den ganzen Stamm erfasste großes Erstaunen darüber, dass hier beides geschehen war. Das Recht war zum Zuge gekommen, auf der anderen Seite aber auch die Liebe. Der Richter zog die Schuld auf sich und wurde selbst zum Gerichteten. Also nicht Liebe oder Gerechtigkeit, sondern Liebe und Gerechtigkeit. Wer die Geschichte ganz ausführlich lesen möchte, kann sie bei Google finden. Da wurde also einem Menschen Freiheit, Straffreiheit geschenkt, weil ein anderer stellvertretend für ihn gelitten hatte. Und diese Freiheit hat die Frau bestimmt verändert. Um wie viel mehr verändert uns dann Gottes Gerechtigkeit, die er uns schenkt und die Christus für uns erwirkt hat. Gottes Gerechtigkeit schafft Freiheit. Freiheit von eigentlich verdienter Strafe, die in unserem Falle ewige Strafe wäre. Christus ist doch für dich und für mich gestorben, hat deine und meine Schuld auf sich genommen und bezahlt. Und das muss uns doch verändern. Wie sehr verändert uns doch manchmal schon die Freiheit von kleinen Zwängen. Ich habe da zum Beispiel an unsere Landsleute aus den östlichen Bundesländern gedacht, die nach der Wende plötzlich Reisefreiheit hatten. Diese eigentlich doch recht kleine Freiheit hat damals manchen verändert. Wie muss dann erst die durch Gottes Gerechtigkeit geschenkte Freiheit uns verändern? Zum Beispiel die Freiheit, ihm all unsere Unzulänglichkeit immer wieder bringen zu dürfen, für die er ja längst bezahlt hat. Die Freiheit, uns auf seine Fürsorge verlassen zu können, gerade auch in der augenblicklichen Krisensituation. Die Freiheit, eine lebendige Hoffnung zu haben, die wirklich trägt. Ein bekannter Theologe des 16. Jahrhunderts, Leonhard Hutter, hat das so zusammengefasst: Die christliche Freiheit ist das Recht derer, die glauben, dass sie von der Knechtschaft der Sünde, von der Tyrannei des Teufels, vom Fluch des Gesetzes und vom ewigen Tod, wie auch von dem Joch der levitischen Zeremonien und menschlichen Satzungen durch Christus befreit worden sind. Kann man das besser sagen? Ein zweites ist mir wichtig. Gottes Gerechtigkeit reicht aus. Manch einer hat nun vielleicht im tiefsten Inneren schon mal befürchtet, er habe einfach zu viel auf dem Kerbholz und Gottes Gerechtigkeit reiche doch wohl nicht ganz aus. Und er meint dann, er müsse von sich aus etwas dazu tun. Und da hatte man nun zu Luthers Zeit eine fantastische Möglichkeit. Das heißt, den Leuten wurde eingeredet, dass sie diese Möglichkeit hatten. Sie konnten sogenannte Ablassbriefe kaufen, um für sich selbst oder für Verwandte die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Das heißt also, man bezahlte Geld, um sich von Sünden frei zu kaufen. Da war damals dieser bekannte Ablassprediger Tetzel, der durch die Lande reiste und riesige Summen für solche Ablassbriefe kassierte. Bekannt ist von ihm der Spruch: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Eine Irrlehre war das, die dem Papst viel Geld für die Renovierung des Petersdoms in Rom einbrachte. Und das war damals dann letztlich zwar nicht der eigentliche Grund, aber der äußere Anlass für die Reformation. Übrigens, Ablass, wenn auch nicht so krass, gibt es in der katholischen Kirche heute noch. Da wurde zum Beispiel vor einigen Jahren vom Papst ein Ablass verkündet, den man mit einer Reise nach Rom bekommen konnte. Das ist so etwas wie Punkte sammeln für den Zugang zum Himmel. Ganz eindeutig also Christus und nicht Christus allein. Menschen, die an Jesus glauben, brauchen keinen Ablass, weil der stellvertretende Kreuzestod Jesu ausreicht. Aber lasst uns gar nicht so weit weggehen. Bleiben wir doch mal bei uns. Wer von uns hat denn nicht schon mal gedacht, reicht es eigentlich aus, was Jesus für mich tut? Müsste ich nicht doch etwas dazu tun? Kennt ihr solche Gedanken? Das wäre doch dasselbe, wie wenn man eine Brücke baut, aber die letzten Meter weglässt und sagt, da musst du rüberspringen. Ob das wohl funktionieren würde? Und genauso wenig funktioniert der Versuch, zur eigenen Rettung etwas hinzuzutun. Geschwister, nichts können wir tun. Gar nichts. Und das war auch Luthers großes Problem. Die Frage, die ihn ganz lange umtrieb, war die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bis Gott ihm dann schließlich die Erkenntnis schenkte, dass seine Gerechtigkeit ausreicht, weil seine Gnade ausreicht. Paulus versichert uns hier, dass Gottes Gerechtigkeit tatsächlich ausreicht. Er hat es ja selbst erlebt, da er ja die Christen zunächst verfolgt hatte und meinte, er sei in besonderer Weise auf die Gnade angewiesen. Immer dann, wenn Menschen denken, sie müssten der Gnade etwas hinzufügen, wie in unserem Text die Einhaltung der mosaischen Gesetze, immer dann fallen sie heraus aus der Gnade. Vers 4: Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Das muss man sich mal praktisch vorstellen. Wenn ich Christus nicht hätte, dann müsste ich versuchen, mich durch Befolgung des Gesetzes aus meiner vor Gott aussichtslosen Situation herauszumanövrieren. Mein ewiges Heil würde dann am Perfektsein hängen. Und wie steht es dann mit der Wahrhaftigkeit, der Uneigennützigkeit, der Sauberkeit, der Treue, der Demut, der Leidensbereitschaft, der Dankbarkeit, dem Vertrauen und, und? Ich kenne mich doch. Ich rede von Liebe und bin mir doch selbst so wichtig. Ich gebe mich mutig und bin doch eigentlich feige. Ich mache anderen vor, dass ich sie verstehe mit ihren Anliegen und Problemen, bin aber doch viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als dass ich es wirklich könnte. Diese Aufzählung könnte ich jetzt mühelos fortsetzen. Aber zu Beginn unseres Textes steht ja dieser tolle Satz: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Gesetz und Gebote zeigen uns nur unsere Fehlleistungen. Aber Christus hat uns davon befreit. Seine Gnade reicht aus. Diese befreiende Erkenntnis hat Paulus erlebt und auch Luther hat sie erlebt. Und da liegt auch der Grund dafür, dass, wie anfangs erwähnt, Kirche, Gemeinde also immer neu der Reformation bedarf. Sie braucht immer wieder diese befreiende Erkenntnis. Sie braucht keine neue Botschaft, sondern immer wieder den Hinweis darauf, dass sie das Heil nur bei Christus suchen und finden kann. Und ein drittes ist mir wichtig: Gottes Gerechtigkeit befreit zum in der Liebe tätigen Glauben. Vers 6: In Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube soll durch die Liebe tätig werden. Da wird nun der eine oder andere vielleicht fragen: Also sind doch Werke nötig, um gerettet zu werden? Und Luther stellt ja in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen eine Doppelthese auf. Er sagt: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Was gilt denn nun, so wird man sich fragen. Zum einen gilt die Freiheit, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Wir haben eben davon gesprochen. Wir werden allein durch Jesus Christus gerecht. Doch aus diesem Geschenk erwächst natürlich eine große Dankbarkeit, die sich äußert in Glauben und Liebe. In der eben zitierten Schrift schreibt Luther nämlich auch: Aus dem allem folgt der Beschluss, dass ein Christenmensch lebt, nicht in sich selbst, sondern in Christo und seinem Nächsten. In Christo durch den Glauben, im Nächsten in der Liebe. Wenn der Glaube in der Liebe tätig wird, dann ist das letztlich nichts anderes als Dank für Golgatha. Dank für das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz. Wenn Glaube in der Liebe tätig wird, dann steht dahinter der Wunsch, den Nächsten so zu sehen, wie Jesus ihn sieht. Ihn also so zu sehen, wie Jesus mich sieht. Und dann weiß ich doch, mein Nächster hat Anspruch auf meine Liebe. Sind also doch Werke nötig, um gerettet zu werden? Nein. Durch solche Werke erwerbe ich mir nicht die Gnade, sondern diese Werke erwachsen daraus, dass mir Gnade zuteil geworden ist. echte Nächstenliebe ist ohne Glauben gar nicht möglich. Freie Werke wie das DRK oder die AWO können natürlich auch Werke der Liebe tun und tun sie auch, aber eben nicht die Werke, bei denen andere mit den Augen Jesu angesehen werden. Und es sind nicht die Werke, die aus der Liebe zu Jesus und aus der Dankbarkeit für seinen Tod erwachsen. Es sind, ich darf das mal so sagen, ohne es kleinreden zu wollen, es sind Werke des Mitleids. Das ist der Unterschied. Beim Christen aber ist es so, dass Glaube und Liebe sein Leben ausmachen. Lasst mich dazu noch einmal Luther zitieren. Was ein ganzes christliches Leben sein solle, nämlich Glaube und Liebe. Glaube gegen Gott, der Christum ergreift und Vergebung der Sünde kriegt, ohne alle Werke. Danach Liebe gegen den Nächsten, welche als erst Glaubensfrucht beweist, dass der Glaube recht und nicht falsch, sondern tätig und lebendig ist. Echte Liebe ist ohne Glauben nicht möglich. Und Glaube ohne Liebe ist tot. Glaube ohne Liebe ist überhaupt kein Glaube. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus der heutigen Lesung, Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben, allein Christus, allein aus Gnaden, allein die Schrift. Gottes Gerechtigkeit befreit zum Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.